Neue Oper Wien.
Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Dies ist der zweite Teil zu unserer Podcast-Reihe Katja Farce, ein künstlerisches Abenteuer. In der letzten Folge standen die politischen und gesellschaftlichen Aspekte von Katja Farce im Mittelpunkt, ebenso wie die groteske, parabelhafte Erzählweise seines Autors Coppi. Als schillernde Figur des Pariser Kulturlebens der 1960er und 70er Jahre verstand er es wie kaum ein anderer, gesellschaftliche Missstände mit scharfem Witz und subversiver Kraft in Literatur, Comics und Dramen offenzulegen. Der Komponist unserer Oper, Oskar Strasnoy, erzählte im Telefongespräch, wie er auf dieses Stück stieß und welchen Weg es bis zur Vertonung nahm. Zudem sprach er darüber, wie er sich musikalisch dem Stoff annäherte, insbesondere über die Frage, inwiefern folkloristische Elemente Einzug in seine Komposition halten sollten. In dieser Folge soll es vor allem darum gehen, was auf der Bühne zu sehen ist. Doch bevor wir uns dem widmen, stellt sich eine naheliegende Frage. Wo spielt die Neue Oper Wien im Frühjahr 2025 überhaupt? Das Jugendstiltheater, ein prachtvoller, aber kaum bekannter Bühnenraum, war lange Zeit verborgen, abgeschirmt hinter den Mauern eines weitläufigen Krankenhausareals. Ein Theater in einem Krankenhaus? Ja, genau, ein Theater in einem Krankenhaus. Das heutige Jugendstiltheater liegt hoch über den Dächern Wiens, im nach seinem berühmten Architekten benannten Otto-Wagner-Areal. Als es zwischen 1904 und 1907 entstand, war es Teil einer visionären psychiatrischen Anstalt, einer Stadt in der Stadt, mit eigener Infrastruktur und einem Gesellschaftshaus, das zugleich Ort der Zerstreuung und Therapie war. Otto Wagners Credo, den Ärmsten das Schönste, zeigt sich hier in seiner reinsten Form, ein architektonisches Juwel des barock-inspirierten Jugendstils, mit einer eleganten Freitreppe, kunstvollen Wienerberger Fliesen und einem Festsaal für 600 Gäste. Während des Ersten Weltkrieges diente das Areal als Lazarett. In der NS-Zeit wurde es zum Schauplatz unfassbarer Verbrechen. Im Rahmen der Aktion T4 wurden 3200 Patientinnen und Patienten deportiert und ermordet. Auf dem Spiegelgrund fielen 772 Kinder und Jugendliche der rassenhygienischen Ideologie zum Opfer. Ihre Hirnpräparate wurden noch Jahrzehnte später wissenschaftlich genutzt. Ein Mahnmal vor dem Jugendstiltheater mit 772 Stelen erinnert heute an dieses Grauen. Nach Jahrzehnten im Schatten der Klinikmauern wurde das Theater Ende der 1980er Jahre durch einen glücklichen Zufall wiederentdeckt, und zwar im Rahmen einer Opernproduktion. Olivier Tambosi suchte einen Proberaum, fand einen vergessenen Theatersaal und eroberte diesen Raum für sich. Kurz darauf kam ein gewisser Walter Kobera hinzu, der gemeinsam mit Tambosi 1990 Mozarts Idomeneo auf die Bühne brachte. Was folgte, war eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die Neue Oper Wien. Besonders bemerkenswert war, dass die Proben ein offenes Ereignis für ein Publikum waren, das nicht immer geplant war. Damals hatten Patienten und Patientinnen stets freien Eintritt, sowohl zu den Proben als auch zu den Aufführungen. Schnell übernahmen einige von ihnen theatertypische Ausdrücke und begannen, die Probenabläufe zu diskutieren. Eines Abends geschah es, dass ein Herr in der ersten Reihe während der gesamten Vorstellung mit voller Ernsthaftigkeit mitdirigierte. Diese Anekdote, der Schattendirigent, und viele weitere Geschichten rund um die Neue Oper Wien sind auch in Peter Silvester Lehners und Walter Koberas Buch »Begegnungen – Eine Lustfahrt durch neue Opernwelten« nachzulesen. Das Buch, erschienen zum 30-jährigen Jubiläum der Neuen Oper Wien im Echo Media Verlag, ist bei den Vorstellungen käuflich zu erwerben. Insgesamt 14 Produktionen brachte die Neue Oper Wien an diesem besonderen Ort auf die Bühne, an dem zunächst auch Kunst als Heilmittel eingesetzt wurde. Für die Neue Oper Wien bedeutet das Jugendstiltheater also ein wenig Back to the Roots. Aber lassen wir Walter Kobera, Intendant und musikalischer Leiter der Neuen Oper Wien, selbst erzählen, was ihn dazu bewogen hat, an diese Spielstätte mit genau diesem Stück zurückzukehren.
Das Jugendstiltheater hat für mich und für die Neue Oper Wien eine ganz große Bedeutung, weil es dort der Geburtsort eben der Neue Oper Wien war und auch quasi Geburtsort meiner dirigentischen Tätigkeit als Operndirigent und Opernproduzent. Wir hatten da in den Beginn der 90er Jahre von den Außenbezirken her das Kulturleben der Stadt Wien eigentlich erobert. Und das ist auch ein Blick gewesen von den Außenbezirken auf das Zentrum nämlich des Kulturlebens Wiens, also auf die Staatsoper, auf die Volksoper, auf das Burgtheater, auf dieses kulturelle Zentrum. Und wie die Geschichte gezeigt hat, haben wir als Neubau Wien den Weg in das Zentrum ideell geschafft. So ist es auch verständlich, dass man dieses Stück, das sich damit beschäftigt, mit Ausgegrenzten, an Rand gedrückten, dorthin angesiedelt hat und das als Spielort gewählt haben. Dieses Jungsiltheater am Stadtrand von Wien ist eben dafür auch ein Synonym für diese Geschichte, für diesen Katschafass.
Das Jugendstiltheater ist nicht nur ein architektonisches Kleinod, es stellt auch besondere Herausforderungen an eine Opernkompanie. Es ist eine Hülle, eine Bühne, die für heutige Maßstäbe nahezu absurd klein ist. Niemand würde heute ernsthaft ausschließlich auf dieser winzigen Guckgastenbühne Theater machen. Zumindest nicht mit 2 Hauptdarstellern und 16 Personen im Chor. Für solche Räume braucht es spezielle Bühnenkonzepte. Und das ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern vor allem eines. Spannend. Sowohl für uns als auch für Sie, wertes Publikum. Denn wenn Sie Oskar Strasnois Katschafass je wieder in Ihrem Leben sehen sollten, dann wird sich diese Aufführung sicher enorm von derjenigen unterscheiden, die Sie bei der Neuen Oper Wien am 15., 18., 20. und 22. März erleben können. Eine Inszenierung entsteht nie allein. Sie ist das Ergebnis eines kreativen Zusammenspiels. Regisseur Benedikt Arnold und Bühnen- und Kostümbildnerin Monika Biegler sind die 2 zentralen Köpfe hinter Katschafass. Mit ihrer künstlerischen Handschrift und ihrem Gespür für Raum und Atmosphäre erwecken sie diese außergewöhnliche Geschichte im Jugendstiltheater zum Leben. Während Benedikt Arnold mit erzählerischer Klarheit die Personen führt, schafft Monika Biegler mit ihren Bühnen- und Kostümentwürfen den visuellen Rahmen dafür. Benedikt Arnold gehört zur jungen Generation der Opernregisseure. Sein Weg führte ihn über sein Studium der Kulturwissenschaften in Hildesheim nach Wien, wo er Musiktheaterregie und Musikwissenschaft studierte. In seinen Wiener Inszenierungen von Puccinis Gianniskiki, Britten's The Turn of the Screw und Poulenc's L'Avare Humaine bewies er bereits seine Vielseitigkeit. Mit Madama Butterfly am Theater Freiburg gelang ihm 2022 der Durchbruch. Die Inszenierung brachte ihm eine Nominierung als Nachwuchskünstler des Jahres in der Zeitschrift Opernwelt ein. Auch international machte er auf sich aufmerksam. 2023 wurde er Finalist beim Europäischen Opernregiepreis in Birmingham. Seine Laufbahn begann als Regieassistent am Theater Freiburg. Weitere Erfahrungen sammelte er an der Wiener Staatsoper und im Schlosstheater Schönbrunn. Monika Biegler ist eine Bühnen- und Kostümbildnerin, die den theatralen Raum mit prägnanten Bildern gestaltet. Ihre Ausbildung erhielt sie in London und Wien und prägte bereits in den 1990er Jahren das Erscheinungsbild der Neuen Oper Wien mit Produktionen wie Britten's Billy Budd und H.K. Grubers Frankenstein. Seither war sie an zahlreichen Opernhäusern in Deutschland, Österreich und darüber hinaus tätig. Von der Nationaloper Litauen über die Oper Graz bis hin zur Wiener Staatsoper, wo sie für Poulenc's Les Dialogues des Carmélites in der Regie von Magdalena Fuchsberger das Bühnenbild gestaltete. Für Katschafass kehrte sie nun nach langer Zeit zur Neuen Oper Wien zurück und erschafft mit ihrem Bühnenbild einen ebenso kraftvollen wie atmosphärischen Raum für die groteske Geschichte. Benedikt Arnold und Monika Biegler nahmen sich kurz Zeit, um über ihre Inspirationen und die Umsetzung dieser Inszenierung zu sprechen. Und weil es ein besonders schöner Frühlingstag war, führten wir unser Interview direkt hinter dem Jugendstiltheater, begleitet vom Zwitschern der Vögel und all den Geräuschen, die diesen abgelegenen Ort dann doch so lebendig machen.
Also mein erster Gedanke war natürlich, wie geht man mit der Körperlichkeit um in diesem Stück? Wie visualisiert man dieses Stück? Wie geht man um mit dieser brachialen Sprache einerseits und mit dieser Art von Körperlichkeit? Und mein Gedanke war schon, einerseits zu abstrahieren, aber trotzdem greifbar zu machen, also dass es irgendwas sehr Sinnliches sein muss.
Ich habe beim ersten Lesen vom Stück erstmal versucht herauszufinden, was eigentlich wirklich passiert, weil natürlich ist da ein sehr konkretes Setting, das auch konkret beschrieben wird. Und dann ist da aber auch eine sehr ausufernde Sprache, die erstmal auch der Sprache willen und des Reimes willen, glaube ich, da ist. Und dann gibt es so ein paar Punkte, wo wenige Dinge passieren und aber auch innerliche Prozesse vonstatten gehen und auch Bilder geschaffen werden, die eigentlich für was ganz anderes stehen. Und das war, glaube ich, so der erste Schritt, rauszufinden, was das alles bedeutet und wo es hinführen kann, also was es auf einer realistischen Ebene bedeutet und wie man das dann aber auch nochmal anders abstrahieren und anders sehen kann.
Hay menos tutos que vos que me deben más de un tajo. A mí me gusta el relajo y pasar la noche entera rompiéndote el corazón. Ah, no te me des de guapo que aquí el puto sos.
¿Por qué me tratas así? Si hasta ayer vos me querías.
Te quería como un macho, te me vas a andar derecho.
¡Guacho!
Y que nada, por despecho, sos un puto relajado y yo tenga guasopapos.
Ich glaube, in der Sprache steckt schon ein gewisser Abstraktionsgehalt und in dem, wie wir das dann jetzt umsetzen, weil wir natürlich nicht in Montevideo sind, sondern auch ein anderes Umfeld suchen müssen, in dem das spielt und wo wir auch nicht den Versuch einer realitätsnahen Ausgestaltung hier schaffen können. Und ich glaube, deswegen gehen wir auf eine Abstraktionsebene, die so eine doch sinnlich-körperliche ist, die aber auch Freiraum lässt, da noch weiteres hineinzusehen und zu interpretieren.
Ich finde auch, dass das Stück schon auch eine Art groteske Ebene hat oder lustige Ebene. Und mir ist dann sehr wichtig war, durch die Farbe dem auch noch so einen Impetus zu geben oder eine Art, einerseits Abstraktion, aber auch eine Art von spielerischem Umgang damit. Die Farbgebung, die ja eine sehr, sagen wir, extrem ist, vielleicht übertrieben, aber doch sehr intensive ist. Dadurch wollte ich eine Art Augenzwinkern, eine Art auch lustigeren Umgang mit dem Thema erzielen. Also im Grunde am Schluss, es löst sich ja alles in so einer Fleischlichkeit auf, die aber eigentlich eine lustige auch ist, durch die Farbe noch verstärkt.
Das Stück hat ja eine ganz klare und eigentlich auch einfache Struktur. Es beginnt mit einer großen Doppelszene zwischen den beiden Protagonisten und es endet auch wieder mit einer großen Doppelszene zwischen den beiden Protagonisten. Und dazwischen steckt ganz viel Begegnung mit dem Äußeren, mit dem, die außerhalb stehen und die auch gegen die beiden stehen. Trotz dieses klaren Bogens gibt es eine große Veränderung. Ich glaube, am Ende ist alles anders, als es am Anfang war, trotz aller Ähnlichkeiten. Und ich glaube, das wird man sehen und hören auch. Und das ist auch was visuell, glaube ich, dann jetzt einen großen Unterschied macht, wie die beiden, in was für einem Umfeld die beiden sich am Ende wiederfinden im Vergleich dazu, wie sie am Anfang gestartet sind und dass man diesen Prozess doch auf sehr kleinen, aber sehr deutlichen Schritten die ganze Zeit eigentlich verfolgen kann.
Also bei Raulito war das Thema Verletzlichkeit und ein eigentlich sich schützen wollen, ein einhüllen wollen. Also Raulito ist eigentlich sehr wenig bekleidet, sehr transparent und eher so eingehüllt in einer Form, kann man sagen. Aber sollte trotzdem auch verletzlich wirken. Und beim Kachafas ist es eher was Brachialeres, sag ich mal. Er war für mich jemand, der nicht so auf seine Kleidung achtet, sondern dem das eigentlich egal ist, was er anhat. Der Chor, den sehe ich sehr als eine Art Masse, die bestimmte Dinge darstellen. Also einmal sind es die Nachbarn, einmal sind es die Nachbarinnen, dann sind es die Seelen und. Die wirken als Kollektiv. Und das Setting ist halt auch schon noch so eins, dass am Anfang gerade auch das Orchester und der Chor sehr als homogene Masse wirken sollen, die rund um das Bühnenbild auch sitzen. Also man sieht das Orchester und man sieht den Chor. Und anfangs sollten die nicht so zu unterscheiden sein. Natürlich sieht man, dass das Orchester Instrumente hat, aber die sind gleich gekleidet. Und erst dann entwickelt sich, dass der Chor aufsteht und in seine Rollen schlüpft. Und da haben wir dann auch ein Mittel gefunden, das eigentlich zu einer Art Kollektiv wird oder zu einer Masse an Menschen.
Also die Gewalt ist sicher ein Einfluss von außen und auch vielleicht einer, der so ein bisschen entschuldigend mit der Macht des Schicksals begründet wird, was ja auch ein Thema musikalisch und textlich ist. Und die Gewalt entwickelt sich auf unterschiedlichen Schritten. Also die kommt sozusagen, wird von außen herangetragen auf einer sprachlichen Ebene, die wird zu einer gedanklichen Ebene und wandelt sich dann um auf eine Gewalt, die sich in Taten äußert. Und ich glaube, das ist auch so eine graduelle Veränderung, die tatsächlich diese Situation im Elend da so einen gewissen Ausweg bietet und es dann aber tatsächlich eine positive Wendung gibt, die dann aber sich nochmal weiterdreht in was ganz Absurdes, was dann eigentlich eher einen Abgrund wieder eröffnet. Und vielleicht lassen wir es so ein bisschen offen am Ende, ob dieser Abgrund die beiden Protagonisten verschluckt oder eher nach außen befördern kann.
Also die Gewalt ist ja schon ein zentrales Thema. Sie hat auch was sehr Lustvolles in dem Stück, finde ich. Also ich finde, dass die Todessehnsucht sehr zentral ist und dadurch auch die Lust an der Gewalt oder die Lust an der Zerfleischung, sagen wir mal, die sich dann wieder mit diesem Grotesken verbindet. Also dadurch wird das auch so eine Art Happening, finde ich.
Ja, und die Gewalt ist schamlos. Und ich glaube, diese Schamlosigkeit, die kommt auch aus einer Not heraus, aber die ist auch dann gleichzeitig wieder was in so einen lustvollen Bereich abrutschen kann. Und dann kehrt sich die Scham eigentlich gewissermaßen um. Und die Gewalt kehrt sich auch ein Stück weit um.
Die Lust an der Übersetzung gesellschaftlicher Probleme ist ein zentrales Thema in Kopis Werk und somit auch in unserer Inszenierung von Oskar Strasnoys Katschafas. In dieser Folge konnten Sie unser Leading-Team hören. Welche Bilder hatten Sie vor Augen? Welche Fragen können offen bleiben? Welche müssen vielleicht sogar bewusst offen bleiben? In der nächsten Episode erwarten Sie weitere Stimmen aus der Produktion mit neuen Perspektiven auf ein Werk, das uns alle herausfordert und auch bewegt. Auf Wiederhören bei den Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.